Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Tag. Und einer Sendung, in der es um das Ziehen von Grenzen geht, aber auch um das Hinterfragen und Auflösen von diesen. Künstlerisch und ökonomisch, gesellschaftlich und religiös. Wir sprechen über die Verschmelzung der Künste, eine Ausstellung über darstellende und bildende Kunst in Bonn. Über die Grenzen zwischen Kunst und Denkmal und über die freie Szene und die Frage, ob der Begriff mehr bezeichnet als die Arbeit jenseits der Grenze zur wirtschaftlichen Prekarität. Zu Beginn aber geht es um einen Wissenschaftler, der sich seit Jahrzehnten auseinandersetzt mit Grenzen und der Konstruktion von kollektiven Identitäten und mit den nicht selten gravierenden Folgen davon. Amartya Sen nämlich erhält den Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Er ist Wirtschaftswissenschaftler an der Universität in Harvard, Träger des Wirtschaftsnobelpreises und Philosoph. Und er bestand stets darauf, dass Wirtschaft und Philosophie zusammenhängen und dass ein großes Problem der Gegenwart die Zuordnung von Individuen zu gesellschaftlichen Gruppen ist. Christian Neuhäuser ist Professor für politische Philosophie und hat eine Einführung in das Werk von Amartya Sen geschrieben. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen und ihn gefragt, wieso sich Amartya Sen als Ökonom eigentlich mit so grundsätzlichen gesellschaftlichen Fragen beschäftigt.
Ja, das hat bei ihm eine ganz lange Geschichte. Er erzählt in seinen eigenen Werken immer sehr gern die traurige Geschichte von einem Tagelöhner, den er als Kind getroffen hat. Er ist in einem recht wohlhabenden Elternhaus groß geworden. Und dieser Tagelöhner, Kadamia hieß der, der ist halt in den Unruhen zwischen Muslims und Hindus ums Leben gekommen. Der wurde angegriffen, weil er in einer hinduistischen Wohngegend war und wurde als Muslim identifiziert und wurde dann im Grunde zu Tode geprügelt und ist gewissermaßen in dem Arm vom jugendlichen Amartya Sen gestorben. Das hat ihn doch sehr geprägt und sowohl seine wirtschaftswissenschaftlichen als auch später seine philosophischen Arbeiten extrem beeinflusst.
Er hat versucht, die Dinge zusammenzusehen, zum Beispiel auch gesellschaftliche Konflikte und Kultur, und hat in diesem Zusammenhang auch kritisiert, dass wir so oft Menschen auf ihre Religionszugehörigkeit zum Beispiel oder auf irgendwelche anderen Merkmale reduzieren.
Genau, seiner Meinung nach gibt es sozusagen zwei Kardinalfehler in dieser Hinsicht. Das eine ist, dass wir Menschen auf eine starke Identität festlegen, eine religiöse Identität, eine nationale Identität. Und da ist er doch der Meinung, dass das auf uns alle nicht zutrifft. Wir alle haben sehr vielfältige Identitäten. Und wenn man sich für die Menschen wirklich interessiert, für Gerechtigkeit, dann muss man auch diese Vielfalt im Blick haben. Es gibt aber auch noch einen zweiten Fehler und da hadert er mit seiner eigenen ursprünglichen Zunft der Wirtschaftswissenschaften. Die machen nämlich den Fehler, dass sie den Menschen gewissermaßen als identitätslos begreifen, der nur egoistische Interessen verfolgt und gar keine besonderen persönlichen Identitäten hat. Und das ist seiner Meinung nach genauso schlimm. Und vor allen Dingen hilft es nicht dabei, mit diesen grundsätzlichen gesellschaftlichen Problemen und Konflikten und Gerechtigkeitsfragen gut umzugehen.
Er denkt aber auch, Wirtschaft und Demokratie stets zusammen und sieht im Demokratiedefizit in vielen Ländern eine Begründung dafür, warum es wirtschaftlich nicht gut geht in diesen Ländern und warum es möglicherweise sogar Hunger gibt.
Genau, das ist eine der Sachen, für die er doch relativ früh berühmt geworden ist, dass er gezeigt hat, dass Hungersnöte nicht nur damit zu tun haben, dass es einen Mangel an Nahrungsmitteln gibt. Es gibt dann in Ländern, in denen Hungersnöte herrschen, oft eigentlich genug Nahrungsmittel. Die sind aber nicht gut, nicht gerecht verteilt. Und das wiederum hat etwas damit zu tun, ob in diesen Ländern Demokratie herrscht oder nicht. Demokratische Länder, die sehr arm sind, haben weniger Hungersnöte, eigentlich gar keine, weil über diesen demokratischen Prozess die politischen Machteliten halt zurückgebunden sind, verpflichtet sind den Menschen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass aber auch die Informationen über diesen demokratischen Prozess überhaupt an die politischen Eliten herankommen. Deswegen ist er ein großer Befürworter doch sehr starker demokratischer Prozesse in einzelnen Ländern, aber auch auf globaler Ebene übrigens.
Die Freiheit ist da ein ganz wichtiger Begriff, die Freiheit des Einzelnen, zum Beispiel auch von wirtschaftlicher Not. Wie ließe sich denn diese Freiheit verwirklichen?
Es ist so, dass Amartya Sen einen doch relativ gehaltvollen Freiheitsbegriff hat, der sich von einem sehr dünnen libertären Freiheitsbegriff unterscheidet. Es geht nicht nur darum, frei zu sein vom Einfluss anderer, sondern es geht darum, frei zu sein, seine Fähigkeiten verwirklichen zu können. Und das Beispiel, mit dem er immer arbeitet, um das zu verdeutlichen, ist der Unterschied zwischen einem Hungernden und einem Fastenden. Ein hungernder Mensch hat nicht genug Nahrungsmittel und ist nicht frei, diesen Zustand zu ändern. Ein fastender Mensch hingegen, der wäre jeden Augenblick frei, das zu ändern, wenn er nur wollte. Und diesen Freiheitsbegriff, den nennt er den Fähigkeitenansatz. Und das ist für ihn ganz, ganz wichtig. Und das war auch ganz wirkungsmächtig. Das hat auf globaler Ebene in der Armutsbekämpfung eine ganz wichtige Rolle gespielt. Ich glaube, das ist aber auch für unsere Gesellschaften sehr relevant, dass wir immer darauf schauen müssen, welche Fähigkeiten haben die Menschen denn wirklich, die Dinge, die ihnen wichtig sind, die Funktionsweisen, die Vorstellung von gutem Leben zu realisieren. Und erst dann ist Freiheit gegeben.
Nun hat Amartya Sen diese Auszeichnung gar nicht nötig, wenn man das so sagen kann. Er hat immerhin schon den Wirtschaftsnobelpreis bekommen. Er ist hundertfacher Ehrendoktor in den verschiedensten Instituten weltweit. Aber damit ausgezeichnet wird ja sicherlich auch jemand, der vorgedacht hat, diese Situation, in der wir jetzt alle aktuell leben und diskutieren, wo es ja auch um die Freiheit jedes Einzelnen geht, um individuelle Rechte.
Ja, das stimmt. Amartya Sen ist einer der ganz wenigen wirklich globalen Denker und Philosophen. Er kommt aus dem globalen Süden, aus Indien, ist der ganzen Welt bekannt als sehr vermittelnder, sehr harmoniebetonter Philosoph. Und ich glaube, in sozusagen dieser Zeit ist es ganz wichtig, so jemanden zu ehren, der diese globale Perspektive in Gerechtigkeitsfragen so stark macht.
Der Friedenspreis des deutschen Buchhandels geht an den indischen Ökonomen Amartya Sen. Über ihn habe ich mit dem Philosophen Christian Neuhäuser von der TU Dortmund gesprochen. Verliehen wird der Preis am 18. Oktober. In Düsseldorf erregt ein Kunstwerk Aufsehen, und zwar unter Künstlerinnen und Künstlern. Am Reeser Platz, so die Planung der Stadt, soll ein Kriegerdenkmal, das sogenannte 39er-Denkmal, das Soldaten zeigt, die in den Krieg ziehen, um eine Arbeit der Künstlergruppe Ultrastudio ergänzt werden. Eine Stahlkonstruktion, die sich über das Kriegerdenkmal spannt und begehbar sein soll. Dagegen protestieren Künstlerinnen und Kunstwissenschaftler, darunter auch Prominente wie Thomas Schütte, Thomas Ruff, Gerhard Richter, Ingrid Bachheer und Bogomir Ecker. Guten Tag, Herr Ecker.
Guten Tag.
Was finden Sie falsch an der geplanten künstlerischen Bearbeitung des Nazi-Denkmals?
Ja, ich halte den Entwurf einfach für misslungen. Ich halte ihn einfach misslungen, weil ich finde, dass er mit einer falschen, theatralischen, pathetischen Form etwas macht, was man nicht machen sollte. Nämlich, der überhöht im Grunde genommen das, was unter ihm ist. Also die Grundidee eines Gegendenkmals ist schon aus meiner Sicht ein vollkommen falsches Konzept. Und diese martialische Rhetorik eigentlich mit dieser Riesenrampe, die auch noch in einer nächtlichen Beleuchtung eine Aura entfaltet, gibt plötzlich diesem Ort, der verschlafen in Düsseldorf seit vielen Jahrzehnten liegt, eine Aufmerksamkeit und eine Bedeutung, die er gar nicht verdient. Ja. Das heißt, ich verstehe gar nicht, wieso man diesen Ort des Militarismus eigentlich diese Aufwertung geben will.
Naja, das Gegenteil war wahrscheinlich die Absicht des Wettbewerbs, der durchgeführt wurde, nämlich, dass die Kunst die kritische Auseinandersetzung mit den Denkmalen vorheriger Generationen fördert. Wenn ich Sie richtig verstehe, ist das aber nicht gelungen.
Ich halte das für misslungen, weil ich glaube, dass jede, wenn Sie sich die Geschichte der Gegendenkmäler ansehen, sie sind alle gescheitert, weil sie können Geschichte nicht durch ein Gegendenkmal neutralisieren. Sie können Geschichte nicht umlenken. Da müssen Sie quasi in jedes martialische Bild im Museum immer ein Gegenbild hinhängen. Das funktioniert nicht.
Was wäre denn die Alternative? Wir diskutieren ja im Grunde gerade sehr intensiv über verschiedene Denkmäler. Viele sind gestürzt worden, auch im Zusammenhang mit den Protesten gegen Rassismus. Müssen wir mehr Denkmäler stürzen?
Also mich würde es interessieren, dass wir aufgrund dieser Geschichte eine Debatte führen. Nämlich eine Debatte darüber, wie man mit diesen kontaminierten Orten, wie man mit dieser Geschichte umgeht, das halte ich für viel wichtiger. Nämlich zu fragen, wie sehen die Orte der Täter aus und wie sehen die Orte der Opfer aus. Im öffentlichen Raum ist es ganz kompliziert. Ich will Ihnen mal ein Beispiel nennen. Wir haben in Düsseldorf am Güterbahnhof eine Neubebauung. Dort war eine Rampe, dort wurden Tausende von Juden deportiert. An dieser Stelle ist etwas entstanden, was erbärmlich ist. Da sind zwei Gedenktafeln und ein verstecktes Eisenbahngleis. Das ist alles. Da frage ich mich, wieso wird denn diesem Militarismus, den Tätern, so eine Aufmerksamkeit geschenkt und den Opfern so wenig? Also diese Asymmetrie, diese Ungleichheit im öffentlichen Raum, mit dieser Geschichte umzugehen, ist für mich das eigentliche Problem. Das ist das eigentliche Problem.
Das heißt, die Lösung liegt für Sie weniger in der Kunst, die ergänzend oder verändernd möglicherweise mit solchen Denkmälern arbeiten kann, sondern in der gesellschaftlichen Debatte. Und fand die denn nicht statt jetzt im Vorfeld? Es gab ja einen Wettbewerb.
Wie intensiv die war, das kann ich nicht beurteilen. Ich habe daraus aus der Zeitung gefahren, aber spielt keine Rolle. Die Debatte ist nicht zu Ende. Und ich glaube, die Unterschriftaktion ging erstmal nur darum, dass wir sagen, stopp, innehalten, nochmal draufschauen, lass uns nochmal drüber debattieren. Das ist der Hauptpunkt gewesen. Ich glaube, man muss jetzt eine Stufe höher gehen. Man muss jetzt einfach diskutieren, wie sehen diese Orte aus. Wir müssen über Monumente nachdenken. Wir müssen über Erinnerungen nachdenken. Und wir müssen darüber nachdenken, wo es sich überhaupt was lohnt zu machen oder wo man einfach nichts macht.
Der Bildhauer Bogomir Ecker über einen Aufruf gegen eine künstlerische Ergänzung eines Kriegerdenkmals in Düsseldorf. Morgen will der Rat der Stadt über einen Aufschub, eine Veränderung, eine neue Entscheidung beraten. Danke, Herr Ecker.
Dankeschön, wiederhören.
Während es gesellschaftlich ja gerade auf vielen Gebieten Bewegungen der Trennung gibt, scheint es in der Kunst doch schnurstracks auf die Auflösung der Gattungsgrenzen hinauszulaufen. Das ist jedenfalls die These einer Ausstellung in der Bundeskunsthalle in Bonn. State of the Art, die Verschmelzung der Künste heißt sie und zeigt Kunstwerke, die ein umfassendes Erleben zum Ziel haben. Anja Reinhardt hat sie gesehen und schon am Eingang einiges erlebt.
Schon bevor die Besucherin die Bundeskunsthalle betritt, gibt es eine erste Irritation. Gesang ist zu hören, die Quelle ein Kassettenrekorder, der am Eingang steht. Da, wo früher oft Bettelnde saßen, an Eingängen also, lässt der niederländische Künstler Dries Verhoeven nun die Stimme eines albanischen Obdachlosen erklingen. Mantraartig wiederholen sich die Gesänge in einer Endlosschleife. Dazwischen:
Entschuldigung. Kleines Geld für mich.
In Bonn ist stilles Betteln erlaubt, was einem Verbot ziemlich nahe kommt. Der öffentliche Raum, so scheint es, ist nur für den leistungsfähigen Teil der Gesellschaft ein Raum der Freiheit. Songs for Thomas Piketty heißt diese Arbeit von Verhoeven. Der französische Wirtschaftswissenschaftler Piketty gehört zu den einflussreichsten Kritikern des Haifischkapitalismus, der Kapital immer stärker dort konzentriert, wo es schon im Überfluss vorhanden ist. Songs for Thomas Piketty stellt gleich zu Beginn des Besuchs die Frage nach dem eigenen sozialen Umfeld, nach den eigenen Privilegien. Das zieht sich auch in den Räumen fort.
I'm Malcolm X!
I'm Malcolm X!
I'm Malcolm X!
I'm Malcolm X!
I am Malcolm X!
Und zwar so aktuell, wie es die Kuratorinnen Miriam Bahum und Johanna Adam zu Beginn ihrer Ausstellungskonzeption nicht ahnen konnten. No Justice, No Peace, diese Proklamation des schwarzen Bürgerrechtlers Malcolm X, wird zurzeit rund um den Globus gerufen. Die südafrikanische Künstlerin Simnikive Bulungu greift in ihrer Videoarbeit Rolling a Joint Revisiting Spike Lee eine Filmszene auf, in der Lee kleine Schulkinder laut rufen lässt: Ich bin Malcolm X, soll heißen, alle Schwarzen sollen sich selbst ermächtigen. Eigentlich aber geht es Bulungu um eine Hommage an Spike Lee, der anders und doch ähnlich für die Black Community eine wichtige Identifikationsfigur ist. Man sieht die Künstlerin seine Drehbücher bearbeiten und einen Joint rollen. Sie scheitert bei beidem. Die Schwarz-Weiß-Bilder sind schlicht und repetitiv und entwickeln einen rhythmischen Sog. Eine der stärksten Arbeiten dieser Ausstellung, die auch Gefälliges zeigt. Die Schweizer Künstlerin Hanna Weinberger lässt in einem großen leeren Raum die Besucher über Sensoren Töne erzeugen, allein durch ihre Bewegung. So etwas wird gerne mit dem Schlagwort immersive Räume versehen, ist aber manchmal nicht mehr als ein Spielplatz für Erwachsene. Auch David Trigleys Kritzelkunst ist unterhaltsam. In Bonn sieht man einen motorisierten, über ein riesiges weißes Blatt rollenden Kopf mit Beatles-Pilzfrisur, aus dessen Nase zwei Stifte ragen, die Bewegungen aufzeichnend. Der Spaßfaktor macht allerdings noch kein gutes Werk.
Natürlich sind die Arbeiten alle irre unterschiedlich. Aber wenn man genau hinschaut, ist allen gemein, dass eben mehr als ein Medium angewendet, vermischt, genutzt wird. In der Produktion und in dem, was man dann erlebt und das, was stattfindet.
So Kuratorin Miriam Bahum. Die hinter allem stehende Idee scheint einzig das Intermediale zu sein. Einige Arbeiten wirken den zurückliegenden Kontaktsperren geschuldet zwingender als andere, etwa Christian Falzners Arbeit Solo. Ein Raum, ganz in Weiß, der eben nur solo betreten werden darf. Eine Wand ist mit Spiegeln verkleidet. Allein mit sich und zurückgeworfen auf sich selbst, das dürfte in den letzten Wochen eine verbreitete gesellschaftliche Erfahrung gewesen sein. Lässt sich aus dem, was hier als State of the Arts, als Gipfel der Kunst bezeichnet wird, trotzdem eine kollektive Idee ablesen? Oder ist die Erkenntnis, dass die kollektive Idee ein Modell von gestern ist, dass das Fragmentarische der postmodernen Welt im Museum keinen Leitfaden mehr zulässt? Eine Ausstellung, die Fragen hinterlässt, hat schon einiges bewirkt.
State of the Art, die Verschmelzung der Künste in der Bundeskunsthalle. Anja Reinhardt war für Kultur heute dort. Eins wird in den Künsten nicht verschmolzen und das ist gerade besonders auffällig. Es gibt die dauerhaft subventionierte Kunst in Instituten, die der Staat trägt, und die freie. Was das ist, die sogenannte freie Szene, darum geht es jetzt.
Endlich mal erklärt.
Und da erklären wir heute eben, wie frei eigentlich das freie Theater ist. Die freie Szene, die traf sich gerade wie jedes Jahr auf dem Impulse-Festival, diesmal nicht auf der Bühne, sondern nur im Netz. Aber wer gehört da eigentlich dazu? Die Frage geht an Michael Lages, der regelmäßig natürlich auch freies Theater besucht und in einer Jury sitzt, die über finanzielle Unterstützung für Gastspiele freier Gruppen entscheidet. Herr Lages, was ist eine freie Gruppe?
Also zunächst mal ist sie strukturell verschieden vom Stadt- und Staatstheater. Das heißt, sie hat kein festes Ensemble, sie hat keine feste Finanzierung. Sie muss sich für jede einzelne Produktion das Geld zusammensuchen auf unterschiedlichem Wege, muss ganz viele Anträge stellen, um Geld zu bekommen und manchmal auch Förderer an Land ziehen, die ein bisschen als Mäzene mal wirken wollen. Das ist das Wesentliche. Es gibt keine feste Struktur für freies Theater. Und wie schon am Beginn der Sendung, Freiheit von heißt natürlich auch immer Freiheit zu. Also es gibt in der freien Szene die Freiheit zur absoluten zum absoluten Einfallsreichtum, was Stile und Materialien angeht. Also man kann eigentlich alles machen, wenn man dafür einen Finanzier findet.
Der Finanzier ist nicht immer so leicht zu finden. Das Bundeskabinett hat heute die Kulturmilliarde beschlossen. Unterstützung für die Kunst, die unter den Corona-Einschränkungen ja erheblich leidet, gerade die darstellende Kunst. Und Geld ist auch dabei, eben bei dieser Kulturmilliarde, um freien Künstlerinnen und Künstlern Aufträge und Stipendien zu geben. Im Augenblick heißt frei sein ganz besonders vor allem frei von fester Finanzierung, oder?
Ja, das ist wirklich dramatisch. Also wer die Nase vorn hatte im Windhundrennen um die Solo-selbstständigen Zuschüsse, beispielsweise in Berlin, der hat echt Glück gehabt. Seither ist die Lage durchaus prekärer, weil so ein freies Ensemble, so eine freie Gruppe, die ja immer mit dem Minimum an Personal arbeitet, da ist ja nicht eine ganze Technik wie im Stadttheater unterwegs, eine ganze Kostümabteilung und was noch alles, sondern da sind 4, 5 Leute, die tatsächlich alles stemmen und eventuell mit freiwilligen Hilfskräften einen Abend produzieren. Und den können sie dann auch immer nur zeigen vor sehr geringem Publikum eh schon. Und wenn sie das jetzt so runterrechnen müssen auf die Corona-Regeln im Theater, dann können sie das freie Theater im Grunde auch zumachen. Und das wird, das steht zu befürchten, in den nächsten Wochen und Monaten hier und da auch passieren.
Freies Theater heißt ja nicht unbedingt auch unbekanntes und nicht wahrgenommenes Theater. Es gibt eine Reihe ganz prominenter freier Theater.
Naja, vor allen Dingen gibt es inzwischen, das ist neu in Deutschland und auch sehr speziell in Deutschland, einen Haufen freier Produktionshäuser. Also das ist das Hau in Berlin, das ist Kampnagel in Hamburg, das ist der Musongturm in Frankfurt, das Freie Forum Theater in Düsseldorf oder Pack Zollverein in Essen. Das sind im Grunde leere Häuser, die kuratieren, wer bei ihnen spielen kann. Wer sozusagen die Finanzierung hinkriegt, wer ein Ensemble zusammenkriegt, wer ein spannendes ist ein doofes Wort, also wer ein herausforderndes Angebot an Themen zu bieten hat, das ist in solchen Häusern zu Hause. Die sind quasi ein Mittelweg, eine Mittelinstanz. Sie sind Herberge für sehr, sehr viele freie Produzenten und Produzentinnen. Und gleichzeitig sind sie als Produktionshäuser tatsächlich auch von den Städten und auch von einer Bundesinitiative unterstützt. Das ist was Besonderes in Deutschland.
Halbfrei klingt das.
Halbfrei, ja.
Über die Finanzierung spricht man immer wieder. Wir haben es jetzt mehrfach getan, ja, in diesem Zusammenhang mit den freien Theatern. Jetzt nehmen wir mal an, dass eine Finanzierung kein Problem wäre. Aber was ist denn eigentlich die Freiheit, die außer der Freiheit von der Finanzierung da noch existiert und wozu kann sie genutzt werden?
Naja, es fing ja damit an, dass nicht unbedingt Stücke von Autorinnen und Autoren gespielt wurden in der freien Szene. Es begann mit so Dingen wie Straßentheater, es begann mit Kunst im öffentlichen Raum. Das ist in den 70er und 80er Jahren gewesen. Und es begann eine große Welle an Ideen, die über das Normale, was Sie im Theater sehen, was ich im Theater sehe, eben hinausgehen. Und da kommt dieser große Begriff der Performance ins Spiel, Amerikanismus wie so vieles, der bezeichnet eigentlich nur, dass irgendetwas gezeigt wird, was eben nicht unbedingt ein Stück ist, was die Umsetzung einer Idee ist, was mit allen möglichen verschiedenen Kunstformen zu tun hat. Und eben auch tatsächlich mit einer Produktionsweise, die mit dem großen Stadttheater nichts zu tun hat. Und das ist die große Freiheit, die es gibt, die nämlich zu jeder Idee, die man realisieren kann. Also wenn die Stadt- und Staatstheater in Deutschland und im deutschsprachigen Raum das Musterbeispiel weltweit für Struktur im Theater sind, dann ist die freie Szene, speziell in Deutschland, der Ideenpool, von dem aus alle Innovation, alle Erneuerung in den vergangenen 50 Jahren ausgegangen ist.
Michael Lages hat uns das freie Theater endlich mal erklärt. Alle Folgen unserer Reihe endlich mal erklärt finden Sie im Netz unter deutschlandfunk.de Kultur heute. Und nun ist Enne Seidel da mit den Kulturnachrichten. Und da geht es auch um den Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb, der eigentlich schon abgesagt war, aber heute Abend doch startet.
Genau, und zwar geht es dort ja normalerweise hitzig und leidenschaftlich zu in Klagenfurt beim Wettlesen um den Bachmann-Preis und vor allem dann bei den Jury-Diskussionen, die im Anschluss an die Lesungen stattfinden und live übertragen werden. Ob aber auch in diesem Jahr der Funke überspringen wird, das wird sich in den nächsten Tagen zeigen, denn das Wettlesen findet diesmal nur digital statt. Die Lesungen der 14 Autoren und Autorinnen wurden im Vorfeld aufgezeichnet und die Jury diskutiert per Videokonferenz. Juror Klaus Kastberger ist dennoch optimistisch und geht davon aus, dass die Debatte auch digital gut funktionieren wird.
Wir sind ja alle mittlerweile Profis in Zoom- und Skype-Konferenzen geworden und ich habe so das Gefühl, dass wenn wir wirklich konzentriert in der Diskussion sind, das auch keine Rolle mehr spielen wird. Also wir haben ein bisschen eine Zeitverzögerung zwischen den Bildern, die wir sehen, ein bisschen zeitverzögert ist auch der Ton. Das wird sich zeigen, ob spontane Interventionen möglich sind, ob ein lebendiges Gespräch in der Form möglich ist, wie es im Studio wäre. Aber ich gehe eigentlich guter Dinge da rein und ich glaube, dass das auch heuer eine sehr lebendige, spannende und vitale Sache werden wird, diese Diskussion.
Klaus Kastberger, Mitglied der Bachmann-Jury. Heute Abend eröffnet die Schriftstellerin Sharon Dodua Otu mit einer Rede die 44. Tage der deutschsprachigen Literatur. Morgen beginnen dann die Lesungen und Diskussionen, die Sie übrigens auch live im Digitalradio verfolgen können, im Deutschlandfunk-Digitalkanal Dokumente und Debatten. Das Deutsche Pen-Zentrum fordert die sofortige Freilassung des Autors und Menschenrechtsaktivisten Ahmed Mansour, der in den Vereinigten Arabischen Emiraten im Gefängnis sitzt. Er wurde dort zu 10 Jahren Haft und einer Geldstrafe verurteilt. Ihm wird unter anderem vorgeworfen, den Ruf seines Landes geschädigt zu haben. Die Schriftstellervereinigung Pen hat Mansour zum Ehrenmitglied ernannt und bittet die Bundesregierung, sich für ihn einzusetzen. Der Blogger und Lyriker sei eine der wenigen unabhängigen Stimmen, die öffentlich Menschenrechtsverletzungen in den Vereinigten Arabischen Emiraten angeprangert haben. Seine Verurteilung und die Haftbedingungen seien nicht hinnehmbar. Das Pen-Zentrum weist darauf hin, dass sich Mansour in Einzelhaft befinde und sich sein Gesundheitszustand stark verschlechtert habe. Und der internationale Kulturpreis Premium Imperiale wird in diesem Jahr nicht verliehen. Grund ist, Sie werden es ahnen, die Coronavirus-Pandemie. Die für dieses Jahr auserkorenen Preisträger gehen aber nicht leer aus. Die Preisverleihung wird nächstes Jahr nachgeholt. Der Premium Imperiale wird seit über 30 Jahren vergeben. Zu den bisherigen Preisträgerinnen und Preisträgern zählen die Künstlerinnen Cindy Sherman und Rebecca Horn, der Architekt David Chipperfield und die Schauspielerin Catherine Deneuve.
Vielen Dank, Enne Seidel. Und damit sind wir auch schon im folgenden Programm, in den Informationen am Abend. Nämlich geht es auch um Corona, um den Corona-Nachtragshaushalt, die Corona-App und den neuen Covid-19-Ausbruch in Gütersloh. Ich bin Jörg Biesler und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.